Hallo und willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Shit. Heute mit am Start unser lieber Kuma. Hello.
Hallo. Heute ohne Unterbrechung aus der Voice Mod und aus dem Soundboard, weil ich vergessen habe, die aufzumachen und nicht, weil ich lieb bin.
Verdammt, und ich habe schon gedacht, du hast dazugelernt. Aber dafür habe ich das Ding jetzt auch. Ich kann auch Geräusche machen. Nur halt exklusiv auf dem Twitch-Stream.
Ja, gut, okay.
Oh, it's you.
Habe jetzt lang genug geredet, dass starten konnte nebenbei. Ach, diese typische Schadenfreude ist schön. Du bist ein kleiner Eindringling, ich sehe schon. Und ich glaube, Eindringlinge gehören von Teddys attackiert, behaupte ich jetzt. Ich schlage nämlich vor, ich starte in meine Geschichte rein und dann frage ich dich nochmal, ob du mir recht gibst, dass Eindringlinge von Teddys attackiert gehören.
Okay.
Meine Frage ist always, are you ready?
Jawohl.
Dann starten wir direkt rein in die erste Geschichte des Abends. Fran und Jock, geschrieben von Pippinacious. Ich war das letzte Kind in einer langen Reihe von Enkeln auf beiden Seiten der Familie. Niemand hat das je gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Ups-Baby war. Das Ergebnis eines Glases Wein zu viel und eines Paares über 40, das dachte, ungeplante Schwangerschaften seien etwas für Teenager. Ups. Als ich auf die Welt kam, waren meine beiden Großmütter bereits verstorben und meine Großväter waren schon älter und lebten in verschiedenen Staaten. Der Versuch, die Reisepläne für eine fünfköpfige Familie mit einem Kleinkind zu koordinieren, war mit dem zur Verfügung stehenden Budget schwierig und keiner meiner Großväter war zu häufigen Reisen bereit, sodass die Besuche selten waren und sich über lange Zeiträume erstreckten. Dennoch wollten meine Eltern, dass ich eine Beziehung zu ihnen aufbaue, also telefonierten wir miteinander, damit sie mein unsinniges Babygebrabbel hören konnten. Sie schrieben mir Briefe, die Mama und Papa mir vorlesen sollten und bekamen dafür Buntstiftzeichnungen zurück. Als ich 3 Jahre alt war, verschlechterte sich der Gesundheitszustand der beiden. Zuerst mein Großvater mütterlicherseits, dann mein Großvater väterlicherseits. Da sie das Schlimmste befürchtete, kaufte meine Mutter 2 Teddybären, die mit einem Aufnahmegerät ausgestattet waren, damit man eine Nachricht aufnehmen konnte, die abgespielt wurde, wenn man den Bären umarmte. Der Vater meiner Mutter starb, als ich 4 Jahre alt war. Ein paar Tage nach seiner Beerdigung bekam ich einen weißen Teddybären mit leuchtend blauen Augen, die unter einer karierten Schiebermütze und einem grünen Pullover hervorlugten. Als ich ihn drückte, hörte ich die leicht gedämpfte Stimme meines Großvaters aus seinem Bauch. Ich habe dich lieb, Sadie. 2 Jahre später, nach dem Tod von Dads Vater, bekam ich das andere Exemplar. Es war schiefergrau und die Nähte aus seinem Gesicht gaben ihm einen ziemlich ernsten Ausdruck für ein Plüschtier. Ein paar rote Hosenträger hielten seine hellbraune Hose hoch. Ich schlief mit ihm im Arm ein und mein Vater erzählte mir einige Jahre später mit Tränen in den Augen, dass er in dieser Nacht immer wieder Opas Stimme aus meinem Zimmer hörte. Ich liebe dich, Sadie. Ich nannte meinen weißen Bären Fran und meinen grauen Bären Jock und stellte sie auf ein Regal über mein Bett, wo sie während meiner gesamten Kindheit standen. Ehrlich gesagt habe ich nicht viel über sie nachgedacht. Sie waren zu festen Bestandteilen meines Zimmers geworden, genau wie die Lampe und die Kommode. Ab und zu kam ich von der Schule nach Hause und fand einen meiner Eltern neben meinem Bett stehen, der die Bären ansah oder sie ein wenig drückte. Auch im Laufe der Zeit sagten sie immer noch ihren einzigen Satz auf. Abgesehen von diesen Fällen war Fran und Jock jedoch kaum mehr als Staubfänger meiner Kindheit. Als ich aufs College ging, blieben die beiden zurück, während ich mich zum ersten Mal auf den Weg in die Welt machte. Ich glaube, meine Eltern waren ein wenig enttäuscht, dass ich wegen der Teddys nicht sentimentaler war, aber meine Erinnerungen an meine Großväter waren bestenfalls verschwommen und ich hatte nicht die gleiche emotionale Bindung wie sie. Als meine Mutter vorsichtig fragte, ob ich sie haben wollte, wenn ich in meine erste Wohnung einzöge, sagte ich ihr, dass sie bei ihr wahrscheinlich besser aufgehoben seien. Okay, sagte sie. Nun, sie werden hier sein, wenn du deine Meinung änderst. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das nicht tun würde. Das nächste Mal, als ich zu meinen Eltern zurückkehrte, sollte ich auf das Haus aufpassen, während Dad mit Mom in den lang erwarteten Urlaub im Westen fuhr. Er hatte ihr seit über 30 Jahren versprochen, dass sie dorthin fahren würden, und sie waren beide ganz aufgeregt. Wie es für Mom typisch war, war sie jedoch auch sehr nervös. Du weißt doch noch, wo alle Finanzunterlagen sind, falls uns etwas zustößt, oder? Fragte sie vom Rücksitz aus, mindestens 6 Mal auf der Fahrt zum Flughafen. Ja, in dem weißen Behälter unter deinem Bett. Und die Testamente? In einem feuerfesten Schließfach im hinteren Teil deines Schrankes. Und das... Ich glaube, sie hat es jetzt, Schatz, sagte Dad und griff nach hinten, um ihr Knie zu drücken. Mom brummte und lehnte sich zurück. Ruf einfach an, wenn du etwas brauchst. Ich komme schon klar, keine Sorge. Du fährst doch nur eine Woche. In einer Woche kann eine Menge passieren, sagte sie. Ich grinste sie im Rückspiegel unbeteiligt an und sie verzog das Gesicht, schien sich aber zu entspannen. Nachdem ich sie abgesetzt hatte, fuhr ich zurück zu ihrer Wohnung und begann es mir wieder gemütlich zu machen. Ich warf meine Koffer auf mein Bett und ging in die Küche, um mir etwas zu essen zu machen und eine meiner Sendungen zu sehen. Es war schon eine Weile her, dass ich eine wirklich freie Woche ganz für mich allein gehabt hatte und ich hatte vor, sie voll auszunutzen. Nachdem ich gegessen hatte, legte ich meine Füße hoch, streckte mich und begann mit dem Lazy-Lamp-Modus. Ich schaffte es, fast 3 Folgen zu sehen, bevor ich einnickte. Ich schaute auf die Uhr über dem Fernseher und seufzte. Es war erst kurz nach 11. Wurde ich wirklich schon zu einer alten, früh ins Bett gehenden Frau? Das Grauen. Ich rollte mich von der Couch, schaltete den Fernseher und alle Lichter aus und tauchte das Haus in eine tiefe Dunkelheit. Selbst in der tiefschwarzen Nacht verspürte ich nicht einmal einen Anflug von Nervosität. Ich war in dem Haus aufgewachsen. Ich kannte es wie meine Westentasche und all sein Knarren und Stöhnen wirkte fast beruhigend. Ich machte mich auf den Weg in mein Zimmer und schaltete das Licht an. Es war mindestens 5 Jahre her, dass ich dort gewohnt hatte. Aber meine Eltern hatten nicht viel an meinem Zimmer verändert, außer ein paar Kleinigkeiten in den Schrank zu stellen. Sie sagten, das sei so, damit ich wüsste, dass ich immer einen Platz bei ihm haben würde. Ich dachte, es sei, weil es die Tatsache, dass ich für immer weg war, reeller machen würde. Was auch immer der Grund war, ich schätzte die Vertrautheit. Als ich begann, meine Tasche auszupacken, fiel mein Blick auf das Regal über meinem Bett. Fran und Jock, die immer wachsam waren, saßen auf denselben Plätzen, die sie schon fast mein ganzes Leben lang inne hatten. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte nicht anders, als zu lächeln und ihnen die Hand zu reichen. Ich nahm zuerst Fran runter und gab ihm einen kleinen Klaps auf die Mütze, bevor ich ihn am Bauch drückte. »Ich hab dich lieb, Sadie«, sagte Grandpa. Nachdem ich Fran zurückgelegt hatte, tat ich dasselbe mit Jock, der mich mit seiner üblichen Strenge anstarrte, selbst als ich an einem roten Hosenträger zupfte. »Ich liebe dich, Sadie«, sagte Opa. Es war das erste Mal seit langem, dass ich ihnen zuhörte. Auch wenn sie mich nicht mehr so tief berührten wie meine Eltern, war ich froh, dass ihre Aufnahmen noch funktionierten. Nach einem kurzen Abstecher ins Bad und einem Wechsel in meinen Schlafanzug lag ich im Bett und schlief schnell ein. Ich kann nicht genau sagen, was mich geweckt hat. Ein Albtraum, dachte ich, da mein Herz ziemlich schnell schlug, aber ich konnte mich nicht an Einzelheiten erinnern. Ich atmete tief ein und drehte mich um, als ich schon wieder im Halbschlaf war, und fand mich einer dunklen Gestalt auf dem Kissen neben mir gegenüber. Ich schrie auf und setzte mich, griff nach meinem Handy, meiner nächsten Lichtquelle, und leuchtete damit auf mein Bett. Fran lag auf seiner Seite neben mir. Ich kicherte leise und schüttelte mich ein wenig, um den Schreck zu vertreiben, den er verursacht hatte, und hob ihn hoch. »Bist du aus dem Regal gefallen?«, fragte ich ihn leise. Ich hatte ihn wohl vorhin zu nah an den Rand gestellt und die Schwerkraft hatte ihre Schuldigkeit getan. Ich drückte Fran sanft an mich. »Geh raus.« Ich starrte auf den Bären hinunter und blinzelte einmal, ganz langsam. »Ich muss schläfriger sein, als ich dachte«, dachte ich. »Ich hörte Dinge.« Um mir zu beweisen, dass ich es mir nur eingebildet hatte, drückte ich ihn noch einmal. »Raus hier!« Es war immer noch Grandpas Stimme, aber statt der sanften Wärme, die sie immer gegeben hatte, klang sie kalt, fast bedrohlich. Ich schleuderte Frank quer durch den Raum, wo er gegen die Wand prallte. Über meinem Kopf hörte ich Opas ernste Stimme. »Raus hier!« Ich wirbelte herum und sah zu Jock auf. Er saß auf demselben Platz wie immer, aber jetzt war er zur Tür gedreht, anstatt nach vorne zu schauen. Hatte ich ihn so hingesetzt? Ich konnte mich nicht erinnern. »Raus!« Grandpas Stimme kam wieder von Fran, diesmal lauter. »Raus!« hallte Opa von Jock zurück. Die beiden gingen hin und her, ihre Stimme wurden immer lauter, bis ich mir die Hände über die Ohren schlug und aus dem Bett sprang. Ich wollte schreien, aber meine Stimme blieb hinter meiner vor Angst verhedderten Zunge stecken. Ich stolperte durch mein dunkles Zimmer, gejagt von den Stimmen meiner längst verstorbenen Großväter. »Ich weiß, dass du da unten bist«, rief Jock mit der Stimme meines Großvaters. Ich erstarrte. »Da unten? Da unten unter dem Regal?« Ich warf einen Blick über die Schulter auf die grauen Bären, der stumm von meinem Bett herunterstarrte. Ich musste aus meinem Zimmer verschwinden. Ich musste raus aus dem Haus. Ich riss meine Tür auf. »Ich sehe dich«, sagte Fran mit Großvaters Stimme. Ich war schon halb auf dem Flur, die Tränen liefen mir über das Gesicht. Ich wusste nicht, was los war. War ich verrückt geworden? Hatte ich geträumt? Alles, was ich wusste, war, dass meine beiden Kindheitsspielzeuge mir Drohungen entgegenschrien und ich musste von ihnen wegkommen. Ich wandte mich der Treppe zu. »Wenn du noch einen Schritt weiter gehst, werde ich dafür sorgen, dass es dein letzter ist«, brüllte Jock. »Raus hier«, brüllte Fran. Von irgendwo unten knarrte eine Stufe. Jemand anderes war im Haus. Sie schrien gar nicht mich an, stellte ich mit einer sehr seltsamen Mischung aus verwirrender Erleichterung und neu entstandenem Entsetzen fest. Sie schrien den Eindringling an, der sich die Treppe hinauf zu mir bewegte. Raus hier! Meine Großväter heulten gemeinsam. Schritte polterten über den Holzboden im Erdgeschoss. Im Wohnzimmer fiel etwas mit einem lauten Krachen um und in der Küche noch einmal, bevor die Hintertür gegen den Tresen knallte, als sie aufgerissen wurde und ein Automotor aufheulte. Irgendwie kam ich wieder zu Verstand und rannte ins Zimmer meiner Eltern, um aus dem Fenster auf die Einfahrt zu schauen. Ein Geländewagen raste rückwärts auf die Straße hinaus. Er prallte gegen den Briefkasten des Nachbarns, richtete sich auf und fuhr dann kreischend in die Nacht davon. Über das Haus hatte sich wieder eine schwere Stille gelegt. Nachdem ich ein paar lange, angespannte Minuten wartete, schlich ich zurück über den Flur und spähte in mein Zimmer. Fran und Jock waren noch da, wo ich sie zurückgelassen hatte, beide völlig still. Als sie so verharrten, ging ich zögernd auf Fran zu, der auf der Seite lag und seine kleine flache Mütze neben sich hatte. Ich hob ihn hoch und drückte mit zitternden Fingern seinen Bauch. »Ich hab dich lieb, Sadie«, sagte Opa warmherzig. Ich setzte ihm die Mütze wieder auf den Kopf, legte ihn behutsam zurück auf das Regal neben Jock und verließ das Zimmer, wobei ich ihnen die ganze Zeit mit großen Augen zusah. Als ich um die Ecke bog und nach unten zum Telefon ging, hörte ich Großvaters Stimme hinter mir. »Ich liebe dich, Sadie«. Die Polizei traf wenig später ein, nachdem ich verzweifelt den Notruf gewählt hatte. Ich gab einen Bericht ab, wobei ich den Teil über meine sprechenden Bären ausließ und erlaubte ihnen, alle möglichen Beweise zu sammeln, die sie finden konnten. Immer wieder warf ich einen Blick auf die Treppe, so als ob ich eine Wiederholung dessen erwartete, was gerade passiert war. Es kam nicht dazu und die Polizisten beendeten den Fall und ließen mich wieder in Ruhe. Als ich meine Eltern anrief, um ihnen von dem Einbruch zu erzählen, wollten sie sofort nach Hause eilen, aber ich versicherte ihnen, dass das nicht nötig sei. »Wirklich«, sagte ich. »Ich glaube, ich muss mir keine Sorgen machen.« »Wir könnten im nächsten Flugzeug sitzen«, Mom bestand darauf. »Nein, mir geht es gut. Wer auch immer dieser Kerl war, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht zurückkommen wird.« Es dauerte noch ein paar Runden, aber schließlich konnte ich sie davon überzeugen, dass ich in Sicherheit war. Und ich spürte es auch, größtenteils. Nachdem der erste Schock abgeklungen war und ich Zeit hatte, das Geschehene zu verarbeiten, ging es mir wirklich gut. Ich konnte es nicht erklären, ich konnte niemandem erzählen, was passiert war, ohne verrückt zu klingen, aber ich wusste, dass es ich gewesen war. Und ich wusste, solange ich Fran und Jock auf dem Regal über meinem Bett sitzen hatte, konnte ich ruhig schlafen. Ein paar Tage später fand die Polizei den Kerl, der eingebrochen war. Er war ein Kollege meines Vaters, der gehört hatte, dass er nicht in der Stadt sein würde. Er dachte, das Haus würde leer stehen und leichte Beute sein. Als er versuchte, ihnen von den beiden Verrückten im Obergeschoss und ihren gewalttätigen Drohungen zu erzählen, verdrehten sie die Augen und machten sich über ihn lustig. Er war sehr überrascht, als er hörte, dass während seines verpfuschten Einbruchs nur eine 22-jährige Frau im Haus gewesen war. Als ich eine Woche später in meine Wohnung zurückkehrte, waren Fran und Jock bei mir. Sie stehen jetzt auf dem Fernsehtisch im Wohnzimmer, von wo aus sie die Eingangstür im Blick haben. Immer wenn ich anfange, mich ein wenig ängstlich zu fühlen, weil ich alleine bin, drücke ich die beiden Bären ein wenig und lächle, während sie sprechen. »Ich liebe dich, Sadie«, und mittlerweile antworte ich, »ich liebe euch beide auch.«
»Die Story ist so cute!«
Ich glaube, das fasst perfekt zusammen, oder?
Voll. Aber die klingt so, also sie klingt so richtig nach einer Story, die bei X-Factor laufen hätte können.
Stimmt, das ist eine typische X-Factor, das unfassbare Geschichte gewesen. So, haben sich das die Autoren nur eingebildet oder ist es Realität? Sie entscheiden.
Oder wollen wir ihn in einen Bären aufbinden?
Stimmt, das wäre die perfekte Moderation für die Story gewesen. Das klingt nach Jonathan Fraser, aber sowas von. Aber einfach rundum eine cute Story, habe ich mir gedacht. So.
Ja, voll süß.
Herzerwärmend. Vor allem so lebensnah, also bis auf den Part sprechenden Pären, aber.
Weil es gibt ja diese Bilderbär.
Ja, aber eben, die haben halt nur diesen einen Satz aufgenommen, dass die also freisprechen, das meine ich. Ja. Nee, weil eben so Kindheitserinnerungen, man hat jetzt nicht so den emotionalen Bezug, man lässt sie zurück, die Bären, freut sich aber doch irgendwo, dass sie noch da sind nach den Jahren. Ja, und nach der Aktion, wenn sie die nicht mit nach Hause genommen hätte, wäre ich sturm gelaufen, glaube ich. Mhm. Also, ja. Und
Du nimmst die jetzt mit. Sonst lege das in den Koffer, wenn du nicht hinschaust.
Genau. So, deine Großväter sind offensichtlich da. Ich stelle mir halt das Gespräch auf der Polizeiwache so witzig vor mit dem Einbrecher. Wie der einfach über die beiden alten Irren da oben schwafelt und die Polizisten sich denken so, was hat der eingeworfen? Das ist, glaube ich, so ein richtig schöner, funny, auflockender Moment, wenn du das als Film vorstellst.
Ja.
Vielleicht, wie er dann noch in der Hab-mich-lieb-Jacke weggebracht wird, so, alles ist gut, die beiden können dir nichts mehr.
Das ist ja das Gleiche, stell dir das mal vor, also in den Chucky-Filmen, also Chucky die Mörderpuppe. Mhm. Stell dir vor, nach den ganzen Ereignissen kommen die Geschädigten, kommen zur Polizei. Ich wurde von meiner Good Guy-Puppe angegriffen.
Ja.
Aha. Was hat sie denn gemacht? Wollte sie ihr Freund sein? Nein, sie ist mit einem Messer auf mich zu.
Genau das, ja. Mhm. Und darum glaube ich, so viele Horrorfilme könnten theoretisch Realität sein, aber niemand traut sich darüber reden, weil einem keiner glauben würde.
Ja.
Wir haben die absolute Theorie gefunden. Es ist alles wahr, es wird halt nur als Film verpackt, weil einem sonst niemand glaubt.
Genau. Und Independence Day ist Inside Job.
Genau. Wie sind wir jetzt von Q-Tip Bär auf Verschwörungstheorien kommen? Das muss man auch mal schaffen. Respekt dafür.
Ah, cool.
Aber ja. Drum sage ich ja, brich nicht ein, wenn zwei Teddys da sind.
Ja.
Teddys beschützen. Teddys sind super.
Ja.
Ja. Aber viel mehr, glaube ich, gibt es da gar nicht zu sagen. Es ist eine schöne, runde, cute Story gewesen einfach.
Genau.
Ja.
Meine Story ist leider nicht cute.
Ah, also jetzt habt ihr den appetitlichen Teil gehabt, jetzt gehen wir zum Derben, oder wie?
Mehr oder weniger. Mhm. Was ich dazu sagen muss, die Story ist jetzt auch ein bisschen älter schon. Sie heißt Abandoned by Disney, also verlassen von Disney. Ganz am Anfang wird ein Resort erwähnt, das Treasure Island. Mhm. Das gab es wirklich.
Irgendwas klingelt in meinem Hinterkopf. Ich bin
du
gespannt.
Du kannst es ja rausschneiden, wenn es zu viel ist.
Ach, ist so eiskalt.
Das war eigentlich in der Karibik, glaube ich, wäre das so eine Destination gewesen, die halt auf den Treasure Island Film beruht hätte. Mhm. Es war aber von vorne bis hinten eine Fehlplanung, weil es zum Beispiel Anlegestellen für Kreuzfahrtschiffe gemacht haben, die viel zu seicht waren und alles so Blödsinn. Und buchstäblich auf Sand gebaut und na?
Also totaler Konstruktionsfehler, darum gibt es das Ressort heutzutage auch nicht mehr, oder wie?
Exakt. Ah. Das ist auch nie aufgemacht worden. Also
das war gar nie eröffnet, okay?
Na, das war einfach so ein Millionengrab, dass die dann gesagt haben, bis wir das jetzt gefixt haben, bauen wir was Neues.
Ah. Okay. Ich glaube, den Input braucht man wahrscheinlich für die Story, schätze ich mal.
Ja, unter anderem, weil sonst wirkt es komplett random, beziehungsweise er nimmt zumindest am Anfang gut Bezug darauf und dann ist es komplett random und man hat keine Ahnung, was er damit sagen will.
Okay, gut zu wissen. Dann freue ich mich jetzt mal auf die Story.
Abandoned by Disney von Slime Beast. Einige von euch haben vielleicht davon gehört, dass Disney für mindestens eine lebendige Geisterstadt verantwortlich ist. Disney hat in Baker's Bay, Bahamas, das Ferienresort Treasure Island erbaut. Es war nicht von Anfang an eine Geisterstadt. Disneys Kreuzfahrtschiffe legten dort an und ließen die Touristen dort entspannen. Das ist ein Fakt. Steht euch frei, das nachzuprüfen. Disney hat $30 Millionen für dieses Resort ausgegeben. Ja, $30 Millionen. Und dann überließen sie den Platz der Natur. Disney machte die flachen Gewässer nicht tief genug, dass die Schiffe sicher anlegen konnten, und selbst die Mitarbeiter verantwortlich und sagten, dass diese, da sie von den Bahamas stammten, zu faul seien, um sich an einen Arbeitsplan zu halten. Hier enden die faktischen Gründe für das Ende des Resorts. Es war nicht wegen Sand und es war eindeutig nicht, weil Ausländer faul. Beides sind billige Ausreden. Nein, ich bezweifle aufrichtig, dass dies die wahren Gründe waren, wieso ich nicht an die offizielle Version glaubte? Wegen Mowglis Palace. In der Nähe der Küstenstadt von Emerald Isle in North Carolina begann Disney Mowglis Palace in den 1990ern zu bauen. Das Konzept war ein Resort mit Dschungelthema, mit einem großen, wer hätte das wohl gedacht, Palast in der Mitte des Ganzen. Wenn du Mowgli nicht kennst, dann solltest du dir die Geschichte Das Dschungelbuch in Erinnerung rufen. Wenn du es nicht irgendwo anders gesehen hast, dann solltest du den Disney-Cartoon kennen. Mowgli ist ein ausgesetztes Kind, welches im Dschungel von Tieren aufgezogen, aber andererseits von anderen Tieren bedroht wird. Mowglis Palace war von Anfang an ein umstrittenes Projekt. Disney hat einen Haufen von teuren Grundstücken für das Projekt gekauft. Die Regierung hat viele Einwohner enteignet und deren Grundstücke dann teuer an Disney weiterverkauft. Ein Haus wurde erst auf einem dieser Grundstücke errichtet und dann sofort von den Behörden für abrissreif erklärt, ohne jede Erklärung. Das Land, das sich die Regierung angeeignet hatte, war für ein fiktives Autobahnprojekt. Da die Leute wussten, was wirklich passierte, nannten sie dieses Projekt die Autobahn von Mickey Mouse. Dann gab es Entwürfe für das Resort. Eine Gruppe von Disney-Mitarbeitern waren verantwortlich für eine öffentliche Veranstaltung in der Region. Die wollten das ganze Projekt als Win-Win-Situation darstellen. Als sie der dortigen Menge die Pläne zeigten, ein gigantischer indischer Palast, umgeben von Dschungel, mit Männern und Frauen im primitiven Dschungelgewand, rasteten diese aus. Wir reden über einen riesigen indischen Palast, Dschungel und Lendentücher, nicht nur im Herzen einer relativ wohlhabenden und ausländerfeindlichen Gegend. Das war eine ziemlich fragwürdige Kombination an diesem Punkt der Geschichte. Ein Mitglied der Menge hat versucht, die Bühne zu stürmen. Aber er wurde von der Security aufgehalten, nachdem er ein Präsentationsbrett beschädigt hatte. Disney hat im Prinzip auch die ganze Gemeinde beschädigt. Die Häuser wurden zerstört, die Grundstücke gereinigt und es gab nichts, was man tun konnte. Das Lokalfernsehen und die Zeitungen waren von Anfang an gegen das Resort, aber irgendeine verrückte Verbindung zwischen Disney und der lokalen Presse kam ins Spiel. Und seltsamerweise war die Presse sofort still. Zurück zu Treasure Island und den Bahamas. Disney versenkte Millionen. Dasselbe passierte mit Mowglis Palace. Der Bau war abgeschlossen. Es waren wirklich Besucher im Resort. Die umliegenden Gemeinden wurden mit Verkehr überschwemmt und die gewöhnlichen Probleme mit verirrten und wütenden Touristen traten auf. Und dann hörte es einfach auf. Disney hat das Resort geschlossen und niemand wusste so recht, was er denken sollte. Aber sie waren alle ziemlich glücklich drüber. Disneys Verlust war zwar ziemlich lustig und großartig für eine große Gruppe von Leuten, die das von Anfang an nicht wollten. Ich habe nicht über diesen Ort nachgedacht, nachdem er geschlossen wurde. Ich lebe etwa 4 Stunden von Emerald Island entfernt. Deshalb habe ich nur damals das Gerumpel gehört und den Platz nie in Natura gesehen. Dann las ich den Artikel von jemandem, welcher das Treasure Island erforscht hatte und einen ganzen Blog drüber über das alles, was er dort Verrücktes erlebt hatte. Zeug, das einfach zurückgelassen wurde. Dinge, die zerschmettert, verunstaltet und wahrscheinlich von den ehemaligen Angestellten zerstört wurden. Zur Hölle, die Einwohner haben wahrscheinlich auch mitgeholfen, das Resort so zuzurichten. Die Leute dort fühlten sich so wütend über Treasure Island wie die Leute hier über Mowglis Palace. Außerdem gab es Gerüchte, dass Disney ihren Aquariumsbedarf in die lokalen Gewässer abgelassen hatte. Auch Haie. Wer würde da nicht ein paar Schläge auf eine Mickey Mouse Figur abgeben wollen? Tja, nachdem ich den Block geschlossen hatte, fing ich an darüber nachzudenken. Obwohl Mowglis Palace seit Jahrzehnten geschlossen war, dachte ich, dass es cool wäre, den Ort etwas zu erforschen. Ein paar Fotos schießen, über meine eigenen Erfahrungen dort schreiben und schauen, ob es irgendwas Cooles gibt, das ich mir als Souvenir mitnehmen könnte. Ich sage nicht, dass ich sofort dorthin gegangen bin. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich mich getraut habe. Während diesem Jahr habe ich viel recherchiert. Oder sagen wir mal, ich habe es versucht. Natürlich gab es keine Disney-Seite oder Quelle, die den Ort erwähnte. Das wurde aus der Geschichte ausradiert. Noch seltsamer aber, niemand hatte darüber nachgedacht, ein Foto von dem Palast zu machen. Keiner der Lokalsender oder Zeitungen hatte ein Wort über den Palast verloren, obwohl das zu erwarten war. Neulich habe ich gelernt, dass Firmen Google darum bitten können, Links und Suchergebnisse zu entfernen. Ohne wirklichen Grund. Wahrscheinlich war es nicht so, dass niemand darüber gesprochen hatte. Die Information war einfach nur unzugänglich. Zum Ende hin konnte ich den Ort kaum finden. Ich orientierte mich also an einer Werbung, die in den 1990ern in meiner Post war, die die Lage des Palasts aufzeigte. Doch zum Ende hin fand ich ihn. Die Anwohner waren keine Hilfe. Die meisten waren erst zugezogen und die alten Einwohner spotteten nur über mich und machten unhöfliche Gesten, sobald ich sagte, wo finde ich Moglis. Die Fahrt führte durch wildes Gestrüpp. Die tropischen Pflanzen, die außer Rand und Band waren, haben die Region überbevölkert und sich mit der eigentlichen Flora vermischt. Ich war in Ehrfurcht, als ich vor den Toren des Ressorts stand. Riesige hölzerne Tore, welche aus riesigen Bäumen gefertigt sein mussten, und das Tor selbst war von Insekten zerfressen. An der Außenseite des Tores stand ein metallenes Schild mit handgezeichneten schwarzen Lettern: von Disney verlassen. Eindeutig von einem Einwohner oder Arbeiter geschrieben, der so protestieren wollte. Die Tore waren weit genug offen, um durchzulaufen, also schnappte ich mir meine Digitalkamera und die Karte und lief zu Fuß weiter. Der Innenhof war genauso überwachsen wie der Eingang. Palmen standen in Bergen aus Kokosnüssen, genauso bei den Bananenpalmen. Es gab diesen Mix aus Chaos und Ordnung, wie sorgfältig gepflanzte Pflanzenreihen gemixt mit hohem Unkraut und stinkenden schwärzlichen Pilzen. Das Interessanteste war eine Statue von Baloo, dem netten Bär des Dschungelbuchs, welcher in einem Hof vor dem Hauptgebäude stand. Er war eingefroren in einer winkenden Pose, dümmlich ins Leere starrend und mit einem Lächeln, bei dem alle Zähne sichtbar waren. Lianen umschlungen ihn und er war voller Vogelscheiße. Ich erreichte das Hauptgebäude, den Palast. Nur um die Außenwand, dort wo die Farbe nicht weggeblättert war, mit Graffiti beschmiert zu sehen. Die Türen waren nicht offen, sie wurden einfach abmontiert, wahrscheinlich gestohlen. Vor der Eingangstür, oder da wo sie sein sollte, hatte jemand wieder "von Disney verlassen" geschrieben. Ich wünschte, ich könnte euch Spannenderes über das Innere erzählen. Vergessene Statuen, verlassene Kassen, eine geheime Gesellschaft von Obdachlosen. Doch es gab nichts derartiges. Das Innere war so kahl, so nackt, dass ich echt dachte, dass Leute den Stock von den Wänden geklaut hätten. Alles, was zu groß zum Stehlen war, Tresen, Tische, große falsche Bäume, war alles, was in diesem kargen Raum verblieben ist, welcher alle meine Schritte wie das Schießen einer Maschinenpistole wiedergab. Ich schaute mir die Karte an und ging zu allen interessanten Orten. Die Küche war genau, was man erwarten würde. Eine industrielle Küche, in der keine Kosten gespart wurden. Alles Gläserne war natürlich schon zerbrochen. Jede Tür aus ihrer Halterung geschlagen. Der riesige Kühlraum war nicht mehr annähernd kühl, hatte mehrere Reihen von leeren Regalen, Haken hingen von der Decke hinab. Ich bemerkte, dass sie hin und her schwangen. Jeder Haken schwang in eine andere Richtung, aber die Bewegung war so langsam und klein, dass man sie kaum mit bloßem Auge sehen konnte. Es musste wohl von einem Schritt verursacht worden sein, also hörte ich auf, mich zu bewegen. Doch die Haken fingen wieder an, sich zu bewegen. Die Toiletten waren in einem ähnlichen Zustand. Die ganzen Fliesen wurden zertrümmert. Das Seltsame war, dass das Wasser immer noch aus den Wasserhähnen tropfte. Obwohl das Wasser schon längst abgestellt sein sollte. Es gab viele Räume im Ressort, aber ich hatte natürlich keine Zeit, alle zu untersuchen. Ein paar, in die ich hineinschaute, waren zerstört. Ich erwartete nicht, dort irgendwas zu finden. Ich glaubte, dass es wirklich einen Fernseher oder Radio in einem Raum gab, da ich eine leise Konversation hörte. Es klang wie ein Flüstern. Wahrscheinlich das Echo meines eigenen Atems oder das Geräusch von fließendem Wasser, aber so klang es. Ich glaube es nicht. Eine kurze, gemurmelte Antwort. Aber dein Vater hat es dir gesagt. Unverständliche Antwort. Ich weiß, es klingt lächerlich. Ich erzähle nur, was ich erlebt hatte. Warum ich dachte, dass dort vielleicht etwas in dem Raum abläuft. Oder schlimmer, ein paar Landstreicher, die mich abstechen wollten. An der Eingangstür des Palastes sah ich etwas Interessantes im Hof, das ich zuvor nicht gesehen hatte. Die Sonne stand perfekt für ein Foto. Dort war eine lebensechte Statue einer Python, etwa 50 Fuß lang in der Mitte des Gebiets. Ich näherte mich der Python und machte ein Foto. Dann stellte ich mich auf Zehenspitzen und machte ein weiteres. Ich ging näher ran, um mehr Details zu fotografieren. Die Python hob ihren Kopf, sah mich an, drehte sich um und verschwand in den Gräsern. Disney hatte die exotischen Tiere auf dem Grundstück ausgesetzt. Ich hätte das wissen sollen. Schließlich habe ich über die Haie bei Treasure Island gelesen und ich hätte es wissen müssen. Ich suchte nach einem Ort, um mich hinzusetzen, der nicht mit Dreck und zerbrochenem Glas gesprenkelt war. Ich hatte einige Treppen in der Nähe der Lobby des Palasts gesehen und entschied mich, dort eine Pause zu machen. Die Treppe führte nach unten in ein Untergeschoss. Mit meinem Kamerablitz als improvisierte Taschenlampe konnte ich sehen, dass die Treppe an einer metallenen Tür mit einem Vorhängeschloss endete. Ein Schild auf der Tür, ein echtes Schild, las ich: Nur Maskottchen, vielen Dank. Das trieb mich an aus zwei Gründen. Erstens würde ein Bereich, der nur für Maskottchen gedacht war, bestimmt interessante Dinge darin beinhalten. Zweitens gab es ein Vorhängeschloss, also konnte dort niemand rein. Kein Landstreicher, niemand. Dies war einer der Orte, die ich wirklich erforschen konnte. Und vielleicht könnte ich etwas Interessantes zum Fotografieren finden oder schamlos stehlen. Ich meine, hey, es ist verlassen. Es hat nicht lange gedauert, das Schloss zu knacken. Eigentlich habe ich gar nicht das Schloss geknackt, sondern habe einfach die Metallplatte, die es mit der Tür verband, gelöst. Der Bereich war eine erstaunliche und willkommene Abwechslung zum Rest des Gebäudes, das ich bisher gesehen hatte. Das Licht flackerte. Nichts war gestohlen oder zerbrochen, obwohl die Zeit bereits ihren Tribut forderte. Die Tische hatten Polster und Stifte, selbst eine Einstempeluhr. Es ähnelte einem Apokalypse-Film, in dem alles während der Evakuierung zurückgelassen wurde. Ich erreichte später eine gelb gestreifte Tür mit der Aufschrift Character Prep 1. Die Tür wollte sich erst nicht öffnen, also drehte ich mich um und wollte gehen. Dann hörte ich die Tür knallen und die Tür öffnete sich langsam. Drinnen war es dunkel. Pure Dunkelheit. Ich hatte das Blitzlicht der Kamera verwendet, um nach einem Lichtschalter zu suchen. Als ich suchte, erschreckte ich mich fürchterlich, als ich ein elektrisches Summen hörte. Die Lichter erwachten zu neuem Leben, flimmerten heller und dunkler als alle anderen Glühbirnen. Es dauerte eine Sekunde, bis sich meine Augen an das Licht gewöhnten, und es sah so aus, als würde das Licht heller und heller werden, bis die Glühbirnen explodierten. Aber in dem Moment, in dem es kritisch wurde, wurden die Lichter etwas dunkler und es hörte auf zu flimmern. Der Raum sah genau aus, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, mit verschiedenen Disney-Kostümen. Alle komplett, als wären sie an einem unsichtbaren Strick erhängt worden. Was seltsam war und was ich auch sofort fotografieren wollte, war ein Mickey-Maus-Kostüm, welches auf dem Boden in der Mitte des Raumes lag. Anders als die anderen Kostüme lag es auf seinem Rücken, wie ein Mordopfer. Das Fell des Kostüms war verrottet. An einigen Stellen fehlte es vollkommen. Noch seltsamer war aber die Farbe des Kostüms. Es war wie ein Fotonegativ der eigentlichen Mickey Mouse. Schwarz, wo es weiß sein sollte, weiß, wo es schwarz sein sollte. Seine roten Hosen waren blau. Die Sichtung dieses Kostüms verstörte mich derartig, dass ich es als letztes fotografieren wollte. Ich fotografierte die Kostüme an der Wand, in verschiedenen Winkeln. Dann entschied ich mich, ein Foto zu stellen. Ein Kopf eines Charakters auf dem kalten, staubigen Boden würde beeindruckend aussehen. Ich streckte meine Hand nach einem Donald Duck-Kopf aus und entfernte ihn vorsichtig, sodass er nicht in meiner Hand zerfiel. Als ich den Kopf inspizierte, erschrak mich plötzlich ein Knacken. Ich schaute zwischen meine Beine. Was dort lag, verstörte mich. Ein menschlicher Schädel. Ich ließ den Kopf fallen und bewegte mich, wie zu erwarten, zur Tür. Ich musste ein Foto davon machen, verstehst du? Ich musste, aufgrund etlichen, stupiden Gründen, aber nur, wenn du es nicht durchdenkst. Ich brauche Beweise, besonders falls Disney versucht, das zu vertuschen. Ich hatte nie Zweifel, dass Disney für jenes verantwortlich war. Deshalb wurde das Resort geschlossen. Ich war der Einzige außer Disney, der das wusste. Ich! Plötzlich begann Mickey, dieser fotonegative Mickey, in der Mitte des Raumes sich zu bewegen. Er setzte sich auf. Dann stand er auf seinen Füßen. Das Mickey-Maus-Kostüm oder wer oder was auch immer dort drin war, stand dort in der Mitte des Raumes. Sein verrottetes Gesicht starrte direkt auf mich, als ich immer wieder murmelte: Nein, 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 nein. Und dabei immer lauter wurde. Mit zittrigen Händen, einem schnell pochenden Herzen und Beinen, die nur mehr Gelatine glichen, schaffte ich es, die Kamera zu heben und sie auf die Negativkreatur zu richten, die mich nun still, mit schrägem Kopf ausmaß. Der Bildschirm der Digitalkamera zeigte nur tote Pixel in der Form dieses Dings. Es war eine perfekte Silhouette. Als ich die Kamera in meinen zittrigen Händen bewegte, verbreiteten sich die toten Pixel. Schließlich starb die Kamera. Sie war zerstört. Ich schaute erneut auf das Kostüm.
Hey,
sagte es in einer gedämpften, perversen oder perfekt imitierten Mickey-Maus-Stimme.
Willst du, dass ich meinen Kopf abnehme?
Es fing an seinem eigenen Kopf zu ziehen und zog mit seinen von Handschuhen umgebenen Fingern seinen Kopf ab. Es arbeitete sich mit seinen Fingern um seinen Nacken. So viel Blut. So viel geronnenes, gelbes Blut. Ich drehte mich weg, als ich hörte, wie das Fleisch langsam zerriss. Über der Tür, die nach draußen führte, sah ich eine letzte Nachricht in Metall gekratzt. Von Gott verlassen. Ich habe die Fotos von der Kamera nie abgerufen. Ich habe nie einen Blog darüber geschrieben. Nachdem ich für meine geistige Gesundheit, wenn ich für mein Leben von diesem Ort geflohen bin, wusste ich, wieso Disney nicht wollte, dass Leute über diesen Ort Bescheid wissen. Sie wollten nicht, dass jemand wie ich dort reinkommt. Sie wollten nicht, dass so etwas wie das rauskommt.
Schöne Story.
Geil,
richtig, oder? Richtig schön. Ah, vor allem dieses Fotonegative halt, hat so eine Symbolkraft dahinter auch. Eben bis die Kamera dann auch zerstört. I love it.
So super.
Mhm. Das Einzige, was ich tatsächlich witzig gefunden habe, also erstens, das war kein Urbexer, weil ein Urbexer denkt nie drüber nach, irgendwas zu stehlen von dem Ort, den er sich anzieht.
Ja.
Absolutes No-Go, aber sowas von. Und das wollte ich unbedingt erwähnen. Ich finde es aber witzig, dass er sich über das funktionierende Wasser gewundert hat und sich beim funktionierenden Licht nichts gedacht hat. So, Dude, ja. Wo sind deine Prioritäten? Aber echt herrlich. Ist halt jetzt so wieder eine schöne Creepypasta, wo viele Fragen offen bleiben, ja. Weil wer sind die Mordopfer? Also die toten Skelette, die sind offensichtlich schon verortet in den Kostümen. Hat dieser Fleisch-Negativ-Mickey die gemetzelt? Warum hat man den da drin lassen? So, what's going on? Aber genau halt damit zu spielen, macht den Reiz auch der Story, muss man ehrlicherweise sagen.
Es gibt auch noch zwei weitere Teile von dieser Story.
Oh.
Aber ich habe sie mir alle angehört und alle gelesen. Sie hängen so gesehen leider nicht zusammen, liefern keine echten Antworten. Und es wird einfach versucht, so eine Art Multiversum aufzubauen. Und das ist...
Okay. Ja, nee. Ist ein bisschen aber schade.
Die Story an sich, also ich muss gestehen, ich habe das erste Mal gehört, das war wie Anfang 20 war, also ist sicher schon 12, 13 Jahre her. Und ich habe wirklich von diesem fotonegativen Mickey, ich habe so eine Angst gehabt. Ich habe da sogar Albträume drüber gehabt.
Ey, das macht doch ein gutes Monster aus.
Oh ja.
Also ich würde so ein Horror, ich meine, Disney wird da nie mitspielen, aber so ein Horrorspiel würde ich begrüßen.
Das wäre es.
Ich habe mal das Ganze tatsächlich so von der Erzählung, wie du es jetzt geschildert hast und so, ich hatte, muss ich gestehen, ein bisschen Bendy-Vibes.
Ja. Ja, stimmt.
So ein bisschen in den Ansatz rein, der Creator hat ihn verlassen. Es passt alles mit der Hintergrundsache eben zu dem Treasure Island, passt auch relativ gut, weil es quasi ein stimmiges Bild abgibt.
Ja.
Gerade auch am Beginn so die Informationen, die man online gefunden hat. Keine Ahnung, ob es das Autor jetzt so geschrieben hat oder ob es tatsächlich drin ist, wie sie über die dortigen Einwohner geredet haben. So, Disney war jahrzehntelang von purer Rassismus einfach nur, Punktum. Das wissen wir alle. Also es hat genügend harte Fakten drin, dass es quasi so eine reelle Lore werden kann. Eben auch eine schöne Background-Story zu negativ Mickey könnte man im Bendy-Style aufbauen. Ey, die Story hätte mega Potenzial.
Oh ja.
Aber so ist es halt ein schöner Trip gewesen, sage ich mal.
Ja. Finde ich eben auch. Also ich finde das richtig schön.
Das Einzige, was ich jetzt noch nachfragen muss, keine Ahnung, ob du da jetzt die Fakten bei der Hand hast, haben die echt ihre Aquariumbewohner einfach rauslassen bei Treasure Island? Oder ist das jetzt quasi für Storytelling halt schön gewesen?
Weiß ich nicht.
Okay. Ich meine,
so ich schaue, wie schnell Herr Find.
Ja, passt. Weil so blöd wie es klingt, ein Multimilliardenkonzern würde ich tatsächlich zutrauen, so schlimm es wäre.
Na, leider finde ich schnell her nichts.
Okay, also ist eine der offenen Fragen halt.
Genau.
Aber wie gesagt, ich würde es Ihnen tatsächlich zutrauen, von dem her hat es diesen Hauch von Realismus zumindest für mich, ob es wirklich so ist, sei dahingestellt. Echt, ja, I love it. Wir haben heute so eine cute, schön abgerundete und jetzt eine derbe, wie ich prophezeit habe, eine derbe abgerundete Story.
So richtig schöne Urbex-Story.
Ja, das Einzige... wenn man es tatsächlich jetzt so zerlegen will, aber ich habe die Story rundum einfach gut gefunden, so, warum wird ganz dieser ganze Ort ausgeräumt und nur da bleibt das Vorhängeschloss? Wusste man, dass da Negativ-Mickey drin ist, oder? So. Das wäre das Einzige, an dem man sich aufhängen könnte. Würde ich aber echt nicht, weil es einfach passt.
Vielleicht war es auch offen, man hat das gesehen, ist rausgerannt und hat...
Eben, wurde Mickey dann quasi eingesperrt, so in einem großen Aktion. Ich sage, da kann man diskutieren, kann man schön, kann man schlecht reden, wie man es will.
Ja. In Summe finde ich es einfach eine schöne, wie du sagst, runde Story.
Extrem.
Und finde ich gut.
Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen konnten es auch so genießen wie wir zwei.
Ansonsten hoffe ich auch.
Sage ich dir Dankeschön fürs Dabeisein.
Bitte gerne.
Euch Dankeschön fürs Zuhören und fürs fleißige Bewerten und Kommentieren immer. Das freut mich mega. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Haut rein!
Bis zur nächsten Folge.
Ciao!